Bitcoin schaltet wieder in den Bullenmodus. Zum Zeitpunkt der Aufnahme notiert das digitale Gold bei 44.800 US-Dollar und damit 6% im Wochenplus. Über die Gründe sprechen wir in dieser Episode. Und damit herzlich willkommen beim Recap-Podcast, eurem Wochenrückblick auf den Crypto-Space. Mein Name ist David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt mein Kollege Johannes McSwade. Johannes, wo warst du, als die Solana Blockchain den Betrieb eingestellt hat?
Hallo David, ich war auf dem Weg in die Uni, glaube ich, und in der U-Bahn habe auf meinem Solana, nicht Handy, aber auf meinem Handy, auf meiner Solana Wallet geguckt, ob meine Coins noch da sind, ja.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 8. Februar um 12 Uhr. Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema, das angedeutete Thema, das du in der U-Bahn verfolgt hast. Wo schnell gefahren wird, sind Unfälle und Störungen vorprogrammiert. Gut, dass ich gerade von U-Bahnfahren gesprochen habe. Das Layer One-Projekt Solana kann davon nur ein Lied singen. Am Dienstagvormittag berichteten Nutzer der in Anführungsstrichen Highspeed-Blockchain über Störungen bei der Transaktionsabwicklung. Bei der BVG heißt das Störungen im Betriebsablauf. Wenig später war klar, Solana war zum 11. Mal in 3 Jahren abgestürzt. Johannes, woran hat's hier liegen?
Ja, also erste Hinweise deuten auf einen Bug in der Smart Contract Ausführung. Dieser Bug war im Testnetzwerk Solanas tatsächlich entdeckt worden, aber irgendwie mit Fehlern ins Mainnet nach dem letzten Update übertragen. Ich glaube, um jetzt nicht so tief ins Technische einzusteigen, man kann halt im Prinzip sagen, ein Bug, der das Netzwerk im Prinzip lahmgelegt hat. Solana ist ja, wie wir bekanntermaßen wissen, anfällig für DDoS-Attacken. Das heißt, wenn dann zu viele Transaktionsanfragen reinkommen, die nicht ausgeführt werden, dann kann das Netzwerk lahmgelegt werden. Das war jetzt so mein Verständnis von diesem Ausfall. Ja, das Ganze dauerte insgesamt 5 Stunden, also in der Zeit ging halt gar nichts und überraschenderweise brach der Kurs aber nur um 3,5% ein und erholte sich dann auch relativ schnell wieder. Man muss dazu sagen, Solana-Anleger kennen das Problem ja schon, du hast es angesprochen, das ist das 11. Mal jetzt in 3 Jahren, also es wurde fast schon mit so einem gewissen Schulterzucken in der Community entgegengenommen und ja, ist ein bisschen schade für Solana. Der letzte Ausfall war tatsächlich mehr als ein Jahr her. Also man war 20 Tage entfernt, dieses Jahr zu schaffen. Die Solana-Entwickler bzw. die Solana-Community hat das aber tatsächlich als Fortschritt dargestellt, ja.
Ja, kann ja mal passieren, ne? Irgendwie nur 44 Milliarden Dollar, die da drin stecken. Sei es drum, wenn da einfach mal 5 Stunden nichts geht. Naja. Scheint ja auch die Solana-Anleger nicht groß gestört zu haben. Ich habe gerade mal geguckt, auf den letzten 24 Stunden ist Solana 7% im Plus und damit tatsächlich mehr als Bitcoin. Solana kostet, wir nehmen Donnerstag um 12 Uhr auf, gerade 101,83 $. Also tatsächlich hat das nicht so viele Auswirkungen gehabt. Ich frage mich aber gerade, wie hat man das denn wieder hinbekommen, die Blockchain?
Immer eine Frage, ne? Wie geht so eine Blockchain down? Die andere Frage ist, wie kriegt man sie wieder zum Laufen? Also erstmal haben Solana-Entwickler einen Patch, also sie haben das Problem erkannt, einen Patch dazu erstellt, die Software sozusagen geupdatet und dann die Validatoren des Netzwerks dazu aufgefordert, dieses Update auch auszuführen. Das mussten 80% der Validatoren auch tun, damit das Netzwerk wieder online geht sozusagen. Und dann gab es halt einen Neustart der Blockchain. Daher kommt ja auch dieses Meme, was wir auch vor 1-2 Tagen gepostet haben, dass Solana quasi mit einem An- und Aus-Knopf kommt. Und natürlich waren auch die Witze nicht weit entfernt, wie wenn man im Callcenter anruft. Haben sie schon versucht, das Gerät ein- und auszuschalten, ja.
Ja, das haben sie offensichtlich versucht. Hat ja auch geklappt.
Hat auch geklappt. Man muss aber auch dazu sagen, es dürfte nicht der letzte Ausfall gewesen sein. Solana ist ja, und darauf hat man wieder hingewiesen nach diesem Ausfall noch in der Mainnet-Beta-Phase.
Das heißt, ernsthaft?
Ja, tatsächlich, ja. der Kollege Moritz hat das ja auch in seinem Artikel angesprochen. Das ist eine Sache, mit der man erst dann hausieren geht, wenn das Netzwerk wieder ausgefallen ist und halt nicht, während da, wie du schon sagst, DeFi-Protokolle drauflaufen und 40 Milliarden US-Dollar im Netzwerk gelockt sind.
Ja, also ich glaube, man kann meine Reaktion anmerken, dass ich da, glaube ich, wenn ich Solana-Investor wäre, nicht so leichtfertig das abtun würde, wie es, glaube ich, so manche Fanboys dieser Blockchain tun würden. Also wer den Podcast jetzt schon länger hört, der hat vielleicht rausgehört, dass ich eher so der Bitcoiner bei BTC Echo bin und solche Sachen bestätigen meine Meinung dazu in der Regel. Also ich finde, bei dezentralen Blockchains, und da haben wir jetzt echt so einen Widerspruch. Also irgendwie einerseits haben wir so relativ viele Validatoren, die dann irgendwelche Updates machen müssen. Was ist denn, wenn die nicht machen? So, dann haben einfach die Solana-Investoren Pech gehabt. Natürlich ist die Idee erstmal gut, dass da verschiedene Instanzen bei beteiligt sind. Im Endeffekt war es aber trotzdem, geht dieser Fehler, dieser Bug wahrscheinlich auf einzelne Programmierer zurück. Das heißt, du hast eigentlich genau das, was du bei dezentralen Kryptowährungen nicht haben willst, nämlich ein Single Point of Failure. Du hast eben so wirklich eine kleine, vielleicht eine Handvoll Anzahl an Menschen, die letzten Endes doch dafür verantwortlich sind, dass das Ding läuft. Und du hast auch meiner Meinung nach das Problem bei diesen Multi-Purpose-Blockchains, die eben in so einem ständigen Konkurrenzkampf auch sind, immer neue Updates zu machen und sich gegenseitig zu überbieten, was so die Funktionalität und den Funktionsumfang und damit auch die Komplexität der Blockchain umfasst. Man will Smart Contracts machen, man will irgendwie 27 Layer auf die Blockchain packen, man will am besten NFTs verschicken und alle 400 Millisekunden, das habe ich tatsächlich nachgeguckt, soll ein Block kommen und das soll alles möglichst schnell und bunt und schön sein. Und dann hast du eben das Problem, dass da vielleicht Updates nicht richtig geprüft werden, wie in dem Fall, und dass es dann so einen Totalausfall gibt. Also ich weiß, dass der Vergleich vielleicht zu Bitcoin hinkt. Das sind verschiedene Sachen. Bitcoin will ja keine Multi-Purpose-Blockchain sein, sondern nur ein Value-Transfer. Aber das zeigt mir schon, dass die Grundidee von, sagen wir mal, eher konservativeren und dafür sicheren Entwicklungsschritten, wie sie bei Bitcoin gemacht werden. Bitcoin hat den letzten Netzwerkausfall vor über 10 Jahren und das war einer von zwei. Also Bitcoin ist sicherer als Visa und Co. Dass das schon eine ganz gute Idee ist, das irgendwie wirklich sehr sorgfältig zu machen, weil hier geht es wirklich um viel Geld. Also wer weiß denn, ob die Blockchain nicht morgen wieder ausfällt und dann länger, und also da sind ja Milliardenbeträge drin.
Das ist eine verständliche Kritik. Ich persönlich bin jetzt auch kein totaler Solana-Fan, würde mich jetzt aber einfach im Sinne der Debatte mal auf die Seite von Solana stellen. Meine erste Frage wäre jetzt, du hast gerade die Netzwerkausfälle bei Bitcoin oder den Netzwerkausfall, den großen, angesprochen. Wie wurde das denn damals gehandhabt? Und dahingehend ja auch die Frage, das war doch auch letztendlich ein Bug im Code, der auf eine Person oder zumindest einen Punkt zurückzuführen sein wird, wahrscheinlich Satoshi Nakamoto, der das dann halt übersehen hat. Aber es ist doch dann da an der Stelle ähnlich oder dasselbe, oder nicht? Also man hat ja dann mithilfe der Community diesen Bug gefixt, die Blockchain kam wieder online, wie lief das ab?
Ja, es war bei dem einen war es ein Inflation-Bug und du hast völlig recht, also den einen hat Satoshi tatsächlich persönlich gefixt. Allerdings war damals die Marktkapitalisierung vielleicht bei ein paar Millionen. Also sozusagen die Fallhöhe war geringer. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Im Prinzip war es dasselbe Problem. Und Bitcoin ist viel älter und viel erprobter. Deswegen wird es hoffentlich keine Bugs mehr geben. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Übrigens ist das auch, und da hast du vollkommen recht, meiner Meinung nach das größte, vielleicht sogar das einzige Risiko, was es bei Bitcoin überhaupt noch gibt, ist ein Software-Bug. Also ist nicht ausgeschlossen, und das ist auch einer der Gründe, warum Bitcoin nicht jetzt schon irgendwie bei 100.000 und jenseits von Gut und Böse ist, weil es eben gewisse Risiken gibt und die sind nicht wegzudiskutieren, aber sie sind meiner Meinung nach einfach kleiner als bei jüngeren Blockchains.
Das wird definitiv der Fall sein, aber jüngere Blockchains haben ja dahingehend, also jetzt im Fall von Solana, dann die Möglichkeit, sich was die Entwicklerbasis betrifft, zu diversifizieren. Wenn es einen Single Point of Failure gibt, weil eine Person, sage ich mal, ein Smart Contract oder etwas in der Blockchain programmiert hat, was potenziell buggy ist, dann hast du ja die Möglichkeit, mit einem möglichst, im Prinzip durch Peer Reviewing, durch deine Kollegen, durch eine Community zu sagen, okay, yo, hier habe ich einen Fehler entdeckt, etc. Hier können wir es beheben. Und das ist ja eine Sache, auf die Solana zum Beispiel sehr viel verweist, dass man ja mit Firedancer, einen zweiten Blockchain-Klienten, ins Leben rufen will, der eben solche Störungen dann beheben könnte, beziehungsweise eine Fallback-Position für die Blockchain erlauben würde. Das Hauptargument von Solana, du hast es ja auch angesprochen, die Multipurpose-Blockchain im Prinzip, ist, dass man nicht nur versucht, mit Smart Contracts etwas auf diesem Konzept von Bitcoin, diesem Urkonzept Blockchain aufzubauen, sondern das ist auch eine sehr stark skalierbare Art und Weise zu machen mit einer innovativen Technologie, die in gewisser Weise im Blockchain-Space noch sehr unerprobt ist. Das ist in diesem Fall die Parallelisierung der Blockchain. Das heißt, was Bitcoin und Ethereum machen, ist ja, sie führen Transaktionen nacheinander aus, quasi in Reihe. Solana will das parallel machen, dass du mehrere Transaktionen gleichzeitig ausführst, was ja erstmal für eine Blockchain, die über die Validatoren kommuniziert, wie der Gesamtzustand dieser Blockchain ist, das ist ja erstmal extrem schwer zu machen, wenn sich ständig gleichzeitig Sachen verändern. Und das ist halt auch ein Grund dafür, warum sie in ihren Anfangsphasen noch sehr anfällig ist, in den späteren Phasen, so zumindest die Theorie oder auch die Hoffnung von vielen Solana-Entwicklern und Leuten, die an diesem Projekt arbeiten, wird man dahingehend resistenter sein, je erforschter dieses Konzept ist. Und ich glaube, daher auch dieses Label Mainnet Beta. Aber du hast völlig recht, das muss ich auch dazu sagen, dafür steht eine Menge Geld auf dem Spiel. Ne? Also viel Kapital, was da auf Solana hin und her bewegt wird. Und ich finde dann auch im Hinblick auf die letzten Monate, wo ja dann doch aus dem Solana-Sektor viel über Ethereum zum Beispiel gespottet wurde, dass die Blockchain langsam sei, dass Gas-Fees dem Ganzen irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, muss man sich jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen selbst an die Nase fassen und sich überlegen, okay, wie weit fortgeschritten sind wir in unserer Entwicklung? Wie sicher und stabil ist unser Netzwerk tatsächlich? Ich glaube, Solana ist da wirklich sehr abhängig von der nächsten Implementation, also dieses Firedancer, was dann kommen soll.
Mhm. Ja, mich erinnert das so ein bisschen... Verzeihung, an dieses Blockchain-Trilemma. Also einfach, dass du so Dezentralität, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit kannst du irgendwie nicht alles auf einmal optimieren. Also du hast vielleicht einfach so ein paar Extreme und da kann ja jeder für sich selber entscheiden, was einem wichtiger ist, so als Investor. Also entweder man ist in puncto Dezentralität und Sicherheit irgendwie ist einem am wichtigsten, wofür es gute Gründe gibt oder auch Geschwindigkeit, wofür es auch gute Gründe gibt, dann bist du entweder bei Bitcoin oder eher bei Solana. Das sind vielleicht so ein bisschen die zwei Extreme.
Ja, ich glaube, Solana wird nachgesagt, dass es sehr zentralisiert sei. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann ist es nicht so eindeutig. Also es wird immer viel über die Validatorenanzahl, die Knotenpunktverteilung und so weiter gesprochen. Solana hat, glaube ich, ein bisschen mehr als 2000 Validatoren. Das ist im Vergleich zu Ethereum echt wenig, auch weniger als sowas wie Cardano zum Beispiel. Aber tatsächlich sind die relativ gut dezentralisiert. Also wenn man sich jetzt Ethereum anguckt, das zu 50% oder irgendwo in dieser Region auf Amazon Web Services gehostet wird. Bei Solana ist das zum Beispiel deutlich diversifizierter. Was auch dafür sorgt, dass es durchaus bei einem solchen Angriff jetzt zum Beispiel auf Hosting-Anbieter resistenter wäre. Also diese Dezentralität an sich bei Blockchains, sie hat immer noch mal so ein anderes Spektrum, je nachdem, auf welche Daten man schaut. Es gibt ja auch diesen bekannten Nakamoto-Koeffizienten. Da punktet Solana tatsächlich ziemlich gut in der Dezentralität.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unser erster Insider-Report ist online. Einmal im Quartal fragt BTC Echo die führenden Expertinnen und Experten der Finanz- und Kryptobranche nach ihren Einschätzungen zum Kryptospace. Heraus kommt der Insider Report mit spannenden Erkenntnissen zu den Meinungen der professionellen Marktbeobachter. Das Titelthema dieser Ausgabe ist, wer eigentlich den Kryptomarkt dominiert. Institutionelle Investoren, also BlackRock und Co., oder Privatanleger? Reinschauen lohnt sich definitiv. Den Link zum Insider Report findet ihr selbstverständlich in den Shownotes.
Ja, und wie von den Experten im Insider Report mehrheitlich vorausgesagt, befindet sich Bitcoin derzeit im Aufwärtstrend. Seit Mitte der Woche legt die Kryptowährung und mit ihr der Gesamtmarkt deutlich zu. Welche Gründe das dafür hat, das kannst du uns erklären, David.
Ja, sehr gerne. Für diejenigen, die letzte Woche schon eingeschaltet haben, verzeiht, aber auch hier muss es wieder um den ETF gehen, aber nicht nur, versprochen. Und zwar habe ich hier auf unserem Pad eine wunderschöne Grafik, die ich hier einmal kurz größer ziehen muss, weil sie schwer zu erkennen ist. Da sieht man ganz gut, wie so die Netto-Zu- und Abflüsse in und von den ETFs sich gestalten. Und zwar kann man da sehen, seit Ende Januar haben wir tatsächlich nur noch Netto-Zuflüsse. Die werden zwar ein bisschen kleiner, aber insgesamt kaufen die ganzen ETF-Sponsoren Bitcoin wie blöde. Die brauchen die nämlich, um den Index abzubilden. Und da müssen wir uns auch wieder mit BlackRock befassen, weil die diesen Ansturm auf Bitcoin anführen. BlackRock hält nämlich jetzt 75.000 BTC und insgesamt halten die ETF-Sponsoren jetzt schon über 180.000 Bitcoin. Und das ist insofern wichtig zu wissen, weil MicroStrategy, so der zweitgrößte Bitcoin-Hodler nach GBTC, also Grayscale ist von dieser ETF, von der Anzahl der Bitcoin, die die ETFs halten, in dieser Grafik ausgenommen. MicroStrategy hält 190 Bitcoin und also die ETFs sind eben drauf und dran. MicroStrategy, das Unternehmen von Michael Saylor, der einer der bekanntesten Bitcoin-Bullen überhaupt ist, zu überholen. Und das ist insofern schon absoluter Wahnsinn, weil MicroStrategy seit 3 Jahren, 4 Jahren Bitcoin akkumuliert und jetzt auf diese gigantische Summe von 190.000 gekommen ist. Und wenn die ETF-Sponsoren, darunter BlackRock, so weitermachen, dann dann werden sie eben auch noch GBTC überholen und zu den größten Hodlern werden. Und ich meine, den ETF gibt es jetzt gerade mal seit einem Monat so.
Ja, aber mal eine wichtige Frage, David. Da kaufen Instis ziemlich viel Bitcoin. Ist denn überhaupt genug Bitcoin noch da? Ich habe gesehen, Miner produzieren ja tagtäglich nicht mehr als ein paar hundert Bitcoin, so vielleicht 900, 800 Bitcoin pro Tag.
Mhm.
Was passiert denn? Also das klingt für mich alles nach einem Angebotsschock, der da bald stattfindet.
Ja, für mich auch. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das anders interpretieren soll als mega bullish. Mhm. Also, keine Ahnung, du hast vollkommen recht. Da kommen wirklich jeden Tag tausende Bitcoins, fließen da in die Taschen der großen ETF-Sponsoren. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, die Miner können da gar nicht hinterherkommen. Die produzieren, auch das war richtig, 900 Bitcoin pro Tag. Und ab April, wir wissen es, werden es nur noch halb so viele sein, weil dann ist das Bitcoin-Halving. Dann sind wir bei 450 Bitcoin pro Tag. Das sind halt alles, das hatte ich auch schon letzte Woche gesagt, das sind OTC-Deals. Deswegen ist so ein bisschen der Preiseffekt verzögert. Das schlägt sich nicht sofort in Orderbüchern nach. Aber natürlich ist die Verknappung, da müssen wir keinen Hehl drum machen, die ist real. Und hier spielt sich dann schon Bitcoins Kernversprechen aus, nämlich die absolute nicht verwässerbare Knappheit. In diesem Hinblick, wir haben schon über MicroStrategy gesprochen, finde ich, ergibt sich auch so ein ganz, ganz nettes Ego-Race. Also MicroStrategy hat auch nachgekauft, jetzt nicht so mega viele, aber man merkt schon, die pumpen halt alles, alle Liquidität, die sie irgendwie liegen lassen haben, in Bitcoin rein. Und das Unternehmen, das hat Michael Saylor jetzt neulich in einem Video gesagt, wird sich noch mehr auf Bitcoin fokussieren. Ich zitiere aus dem Video. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Bitcoin-Netzwerk wachsen zu lassen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um mehr BTC zu erlangen. Wir können Software entwickeln und auch damit weitermachen, Bitcoin-Entwicklung zu leisten, Anwendungen zu bauen, die den Wert aus dem Bitcoin-Netzwerk erschaffen, sowohl bei der Arbeit im Hauptnetzwerk oder bei Layer-2-Projekten wie dem Lightning-Protokoll. Das heißt, MicroStrategy committet sich hier so ein bisschen, nicht nur zu einem Wal zu werden, sondern auch infrastrukturell Unterstützung bei Bitcoin zu leisten.
Ja, krass. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Miner, die müssen jetzt bestimmt auch auf Hochtouren laufen, oder?
Ja, das habe ich mir auch vorhin angeguckt. Die Entwicklung ist auch richtig krass. Also wir stehen aktuell bei 604 Exahashes pro Sekunde. Wird jetzt den meisten nicht so richtig viel sagen. Was aber ein guter Vergleich ist, ist, dass wir vor einem Jahr bei einem Drittel davon waren. Also ungefähr bei 200 Exahashes pro Sekunde. Also eine Verdreifachung der Hashrate in einem Jahr. Das ist schon crazy. Kann sicherlich auch mit dem Halving zu tun haben, weil jetzt nochmal richtig akkumuliert wird an Bitcoins. Aber ich frage mich so ein bisschen, glaubst du, das ist eine nachhaltige Entwicklung, was das Mining angeht?
Ja, das Mining ist immer so eine Ökonomie für sich. Es fällt mir immer schwer, mir da eine Meinung zu bilden, beziehungsweise den Überblick zu haben. Was die Nachhaltigkeit betrifft, habe ich einen CoinShares-Report vor einigen Wochen gelesen, der im Prinzip gesagt hat, dass der durchschnittliche Preis oder Produktionspreis für einen Bitcoin für Miner nach dem Halving bei 40.000 US-Dollar circa liegen wird. Und der CoinShares-Report sagte dann, dass ich glaube, bei den derzeitigen Preisen, die da herrschten, das war kurz nach dem ETF-Launch, also da waren wir so bei 40.000 kurz drunter, dass die Miner unprofitabel sein würden. Oder nicht alle, aber ein sehr oder nicht unerheblicher Teil der Miner. Ich denke mal, wenn der Kurs weiter steigt, dann wird das die Miner auch freuen. Wenn auch so Sachen wie Ordinals nicht abebben, dann wird es auch für sehr viel Gebühren sorgen, die sie einnehmen können, also für sehr viele Einnahmen sorgen. Aber Bitcoin ist ja bekanntlich auch selbstregulierend oder dieses Mining-Netzwerk. Das heißt, die Hashpower geht ja irgendwann zurück, wenn gewisse Miner, die höhere Kosten haben, nicht mehr Bitcoin produzieren können, deren Kosten das Ganze übersteigen, die müssen abschalten und die Hashrate wird wieder sinken. Also nachhaltig, ja, langfristig immer, würde ich zu dem Bitcoin-Mining sagen. Kurzfristig ist es immer eine andere Geschichte.
Ja, sehe ich wie du. Also ich glaube auch, dass es nach dem Halving auf jeden Fall einen Impact geben wird, eher nach unten. Aber also ne, je mehr Hashrate, desto besser auch fürs Bitcoin-Netzwerk. Aber ja, also wer jetzt auch persönlich darüber nachdenkt zu meinen, das ist halt immer jetzt eine Kalkulation, weil die Konkurrenz wird dadurch natürlich höher und die Kosten, beziehungsweise die Einnahmen sinken dann tendenziell, je mehr Miner am Netzwerk sind. Das heißt, es wird dann immer schwerer, das profitabel zu machen.
Vor allem in Deutschland, glaube ich, sind 3% aller Bitcoin-Miner und wir wissen, der Strompreis hier ist deutlich teurer als in, weiß ich nicht, den USA oder China, wo es ja eigentlich verboten ist, aber immer noch 21% der Miner herkommen.
Ja, ist ganz interessant. Also ich bin gerade auch in der Recherche von Mining. Es gibt immer neue Mining-Standorte, die immer abgefahrener werden. Also Dubai scheint jetzt so ein Ort zu sein oder auch Äthiopien. Also es ist. Ich bin gespannt, was da alles kommt. Wir aber kommen nun zu unserem letzten Thema, das sich wieder mehr um das Web 3 dreht. Die dezentrale Social-Media-Blockchain Farcaster erfuhr diese Wochen einen immensen Zustrom an neuen Nutzern und plötzlich scheint sich die soziale Kryptolandschaft zu forken in die Nutzerbasis auf Twitter, das heißt heute X, und jene auf Farcaster. Johannes, erste Frage, habe ich Farcaster überhaupt richtig ausgesprochen? Zweite Frage, wie, wo, was ist das denn überhaupt?
Ja, meines Wissens nach hast du Farcaster richtig ausgesprochen. Was es ist, ist eine, wie du schon gesagt hast, dezentrale Social-Media-Plattform, besser gesagt Blockchain, die auf Optimism, eine Layer 2 von Ethereum, gebaut ist. Für jene, die das jetzt nicht interessiert, was es so technisch ist, im Prinzip ist es das Web3-Twitter, also ein Web3-Pendant zu Twitter, das auf Blockchain-Prinzipien gebaut ist. Und das Ziel bei dem Ganzen ist halt, die digitale Welt oder die soziale digitale Welt wieder etwas ertragbarer zu machen. Ich weiß nicht, bist du viel auf Twitter unterwegs, /X heutzutage noch?
Ja, aber nur mit dem Company-Account. Meinen persönlichen Account habe ich gelöscht, weil es mir echt auf die Nerven ging. Das
exactly.
Ist eine Katastrophe.
Ja, X ist halt auch vor allem nach Elon Musks Übernahme zu einem sehr, sehr toxischen Ort geworden, wenn er das nicht vorher schon war.
Also es ist echt ein Paradies für Konservative und Rechtsextreme, zu denen ich mich nicht zählen würde und deswegen fühle ich mich da echt nicht mehr wohl.
Safe, das geht mir auch so. Ich bin nur noch ausschließlich aus Kryptozwecken da, weil halt wirklich viel dieser Krypto-Insider- und Alpha-Sachen auf Twitter passiert. Aber man muss da schon wirklich mit den Scheuklappen dann auch durchgehen und durchlaufen. Ja, und Fahrkasse will das halt ändern. Und zwar ein, wie schon gesagt, Web3-Pendant auf der Blockchain bauen. Wenn ich jetzt Fahrkasse nutze, ich habe mir die App mal runtergeladen und so ein bisschen ausprobiert. Es sieht erstmal aus wie Twitter, wie eine gewöhnliche Web2-App, sorry. Und im Hintergrund läuft dann dieser ganze Blockchain-Stuff. Und das ist ja so die Narrative um dieses ganze Web3. Das muss sich anfühlen wie Facebook, Twitter etc., aber es muss im Hintergrund auf diesen Prinzipien laufen. Nochmal kurz zur Entstehungsgeschichte. Es wurde gegründet von Ex-Coinbase-Mitarbeitern. Einer von denen heißt Dan Romero. Und Farcaster ist erstmal nur das Protokoll. Das kann man sich vorstellen wie HTTPS. Darauf kann man dann Anwendungen bauen. Und die beliebteste darauf ist Warpcast. Und das ist halt genau dieser Twitter-Klon auf der Blockchain. Und dort sind heute 50.000 tägliche aktive Nutzer. Das ist im Vergleich zu Twitter und Facebook noch nichts, also gar nichts, muss man dazu sagen. Aber es wächst halt rasant, ja. Und dort findet man unter anderem das Konto von Vitalik Buterin, den Ethereum-Gründer, Tim Bako, das ist ein Ethereum-Entwickler und andere diverse Krypto-Prominente.
Die konkurrieren ja jetzt direkt mit X beispielsweise oder auch der neuen Plattform Blue Sky von Jack Dorsey. Ich frage mich, worin unterscheidet sich Warpcaster? Farcaster.
Warpcast, genau, das ist
Warpcast
und die App auf Farcaster.
Okay, warte mal, jetzt muss ich. Warpcast ist die App auf Farcaster. Genau, das heißt, Warpcast ist dann das Social Media Plattform.
Genau.
Jetzt habe ich es kapiert. Gut, und worin unterscheidet sich die eben von anderen Plattformen?
Ja, und die unterscheidenden Komponenten sind eben diese Blockchain-Komponenten. Wenn man sich das Ganze anguckt, das ist erstmal sehr ähnlich aufgebaut. Tweets heißen auf Warpcast Casts. Es gibt einen Like-Button, Repost etc. Der Unterschied ist, wenn man sich verbindet, verbindet man sich mit seiner Ethereum-Wallet. Nicht mit seiner E-Mail-Adresse oder so, sondern du loggst dich.
Ich brauche auch eine. Also ich kann ohne Ethereum-Wallet kann ich ja gar nicht mitmachen.
Genau, es ist quasi ein Ethereum-Projekt. Mhm. Ja. Ich glaube, es gibt Pläne, das eventuell auf Solana zu portieren. Dann wäre dann wieder die andere Frage, genau, was passiert, wenn die Blockchain
Super
abstimmt.
Idee.
Aber bisher läuft es halt auf der Ethereum Layer 2 Optimism, also auf Ethereum. Ja. Und genau, der erste Punkt bei Warpcast oder Farcaster bei diesem Konzept ist, deine Daten gehören also dir. Also im Prinzip dasselbe, was Krypto wie Bitcoin oder Ethereum mit deinem Geld macht, dass du es in deiner Wallet bewahren kannst und selbst dafür verantwortlich bist. Genau das gleiche macht Warpcast oder Farcaster mit den eigenen Daten. Du loggst dich ein auf diese Plattform mit deiner Wallet. Das heißt, du gibst Farcaster zu keinem Zeitpunkt deine Daten. Bei Twitter sieht das ja anders aus. Wenn du dich einloggst, gibst du ja deine E-Mail-Adresse ein. Das sind Daten, die Twitter im Backend auf Servern speichert. Die gehören quasi nicht dir. Der zweite Punkt ist, dass es keine Bots gibt. Also du kennst es sicherlich auch. Unter jedem Krypto-Post auf Twitter heutzutage 3 oder 4 Scam-Posts und Kommentare. Weißt du nicht, investiere hier, farme diesen Airdrop etc. Und das ist auf Farcaster tatsächlich nicht der Fall, denn die App kostet was, man zahlt $5 für ein Jahr und man bekommt dann auch ein Limit an Casts, also an Tweets, die man quasi ausführen kann. Das sind aktuell irgendwie 5.000 und wenn du Fotos postest, hast du 2.500, kannst es aber auch erweitern. Und das verhindert halt einfach ganz simpel Spam und andere Scam-Sachen, die man jetzt auf Twitter und so weiter findet.
Und sind die ganzen Daten dann auf der Blockchain, also in dem Fall auf der Ethereum-Blockchain auch abgelegt?
Auf der Layer 2, also auf Optimism. Und so wie ich das verstanden habe, als NFTs gespeichert quasi, der Content. Und cool ist auch, dass das Ganze dadurch interoperabel ist. Das heißt, Warpcast ist ja nur eine App auf Farcaster. Und es könnte jetzt zum Beispiel eine zweite Social Media App geben. Und alles, was du machen müsstest, um dem beizutreten, wäre einfach nur deine Wallet verbinden. Und er würde alles, was du auch an Content bei Warpcast gepostet hast, alle deine Follower mitnehmen auf die neue Plattform. Mhm. Wenn du überlegst, wie funktioniert das heute, du hast einen Twitter-Account und du hast Instagram, dann musst du ja, wenn du jetzt das erste Mal wieder bei Instagram dich anmeldest, alle deine Daten neu eingeben, du musst alle deine Freunde wieder neu finden, du hast ja keine Historie auf Instagram. Bei Warpcast oder bei einer anderen Plattform auf Farcaster würde das so funktionieren, dass er einfach nur deine Daten von der Blockchain liest, die hochlädt und schon hast du deinen gesamten Content, der quasi dir gehört, wieder mitgenommen in die neue App. Solltest du also aus irgendwelchen Gründen mal auf der einen App blockiert werden, kannst du einfach auf die andere App wechseln und hast trotzdem alles, was du jemals sozusagen an Content, persönlichen Content produziert hast, nach wie vor an einem Ort. Man kann dich also per se nicht ausschließen, was man ja in der Vergangenheit bei Social Media Accounts gemacht hat. Das ist ja eine Sache, die Elon Musk vielleicht kritisiert, aber selbst auch auf seiner App irgendwie durchlebt, ne? Ausführt.
Und es gab kürzlich ein Update namens Frames. Was hat es damit auf sich?
Genau, das Frames-Update, das hat für einen sehr krassen Anstieg gesorgt in der Nutzerzahl. Das ist im Prinzip, du musst dir vorstellen, du hast in einem Post hast du ein Frame, also einen Rahmen. Und in diesem Rahmen kannst du alles aus dem Internet mehr oder weniger anzeigen. Anwendung, weiß ich nicht, du kannst NFTs darin minten, direkt aus diesem Fenster. Du kannst aber auch Games spielen. Es gab Leute, die haben diesen Game-Klassiker Doom darin spielen können. Alles, während du auf der Plattform bleibst. Und das ist so eine neue Innovation, die sich dann zum Beispiel ein bisschen abheben will von Twitter. Wo du ja jedes Mal, wenn du, sag ich mal, einen Link siehst, dann klickst du drauf, ein neues Fenster öffnet sich, du wirst weitergeleitet, bist dann irgendwie in einem neuen Fenster. Klingt erstmal trivial, aber tatsächlich für den Crypto-Space ist es eine ziemlich große Sache. Wenn man jetzt überlegt, man sieht, okay, mein favorite NFT-Projekt hat jetzt neuen Mint rausgebracht. Ich muss nicht extra auf die Seite wechseln, sondern ich kann das direkt in diesem Post, wo sie das darstellen, einfach reinklicken, meine Wallet verbinden, das NFT minten und weiter scrollen.
Hört sich alles sehr innovativ an, auf jeden Fall.
Ja, ich finde, was aus diesem Social-Media-Bereich im Crypto-Space kommt, sehr vielversprechend. Und irgendwie auch eine schöne Vorstellung, dass dieser nischige Kryptosektor jetzt so ein bisschen seinen ganz eigenen sozialen Platz auf der On-Chain-Welt bekommt. Dürfte auf jeden Fall in der Zukunft spannend bleiben.
Ja. Ja. Ja, lieber Johannes, lass uns zu einem Ende kommen. Danke dir für deine Insights zu Farcaster und dem Solana-Fiasko. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Was sind aus eurer Sicht die Gründe für den massiven Anstieg der Bitcoin-Hashrate in den letzten Tagen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare bei YouTube oder Spotify und sorry für meine etwas belegte Stimme heute. In diesem Sinne, hodl on, macht es gut und ciao, ciao.